Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Abgesagte Konzerte, Verhaftungen oder Bands, die ins Exil gehen. Die Lage in Belarus um das Lukaschenko-Regime ist fatal. Vor allem natürlich, wenn es um die unwürdige Situation an der polnisch-belarussischen Grenze geht, an der so viele Geflüchtete umkommen oder wieder abgeschoben werden. Aber auch die Kunst- und Kulturszene leidet und über die sprechen wir gleich mit Ingo Peetz. Er ist Journalist und Osteuropa-Experte. In Belarus, da leidet auch die Kunst- und Kulturszene unter dem Lukaschenko-Regime. Viele Kreative sitzen im Gefängnis oder haben das Land verlassen. Einige machen trotzdem weiter, um zu überleben und als eigene Form des Protests. Über die Kunstschaffenden der belarussischen Bewegung möchte ich jetzt sprechen, und zwar mit Ingo Peetz. Er ist Journalist und Osteuropa-Experte. Sie berichten ja sehr viel über die dortige Musik- und Kunstszene. Was können Sie uns allgemein über die Situation sagen?
Ja, guten Tag erstmal und danke für die Möglichkeit, hier am Ende des Jahres nochmal Belarus in Erinnerung zu rufen, wo sich die Situation seit den Protesten, die haben wir alle verfolgt im letzten Jahr, die vielen Leute auf der Straße, und dieses Jahr hat sich dieses Regime wahnsinnig radikalisiert und eigentlich bis zum heutigen Tage werden Leute inhaftiert. Und das betrifft natürlich auch die Kunst- und Kulturszene, die wahnsinnig unter Druck steht. Es sind ja wahrscheinlich hunderte Leute ausgereist, vor allem nach in die Ukraine, nach Litauen, nach Polen, einige auch tatsächlich nach Berlin und versuchen eben von dort aus dann mit ihren künstlerischen Mitteln das, was da gerade im Land passiert, immer noch passiert, diese Repressionen, aber auch die Proteste, weiterhin künstlerisch zu verarbeiten und eben Aufmerksamkeit mit ihren Mitteln zu generieren.
Ich komme gleich nochmal auf die Künstler im Exil zu sprechen, aber welche kulturellen und subkulturellen Strömungen sind denn prägend für den Widerstand gewesen, beziehungsweise sind es nach wie vor?
Na, da die Gesellschaft, das war ja tatsächlich ein Protest, der von einer sehr breiten Öffentlichkeit getragen worden ist, und das hat natürlich auch alle möglichen Künstler und Kunstformen in sich vereinigt und mitgezogen. Und das war tatsächlich alles von Musik, also das heißt von Punk über Mainstream-Pop bis hin zu Theaterleuten, Schauspielern, bildende Künstler, Dichter, Schriftsteller und so weiter und so fort, die dann während der Proteste schon eben bei den Protesten selbst auch Musik gemacht haben. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, sind ja auch Musiker verhaftet worden jetzt, und auch für viele Jahre werden sie weggesperrt. Es gab Kunstaktionen, es gibt auch mittlerweile Theaterstücke, die sich eben die diese Proteste verarbeiten und diese Repressionen verarbeiten. Ich glaube, jetzt aktuell in Warschau bringt das Ensemble Nowe Theater ein neues Stück da auf die Bühne. Und das ist also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und Subkultur, da die wichtigen künstlerischen Impulse sind eigentlich in den vergangenen 10, 15 Jahren unter diesen wahnsinnigen, schwierigen politischen Bedingungen eigentlich von subkulturellen Strömungen ausgegangen. Das heißt, auch aus der Dichtkunst, aber eben auch vom Oi-Punk oder elektronische Musik und vor allem von der bildenden Kunst. Also die Galerie U war ja einer so der zentralen Hubs oder Treffpunkte dieser neuen Kunstszene, dieser alternativen Kunstszene, die übrigens auch geschlossen ist und deren Macherinnen jetzt mittlerweile auch in Berlin sind und hier wohl anscheinend auch eine neue Galerie hier aufmachen wollen, soweit ich gehört habe.
Das heißt aber, es gibt nach wie vor noch KünstlerInnen, die in Belarus sind, die sich zur Wehr setzen. Wie machen sie das? Durch Blogs, Social Media?
Also in Belarus selbst ist es sehr, sehr schwierig, weil das Regime, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, nicht nur offensichtlichen Widerstand bekämpft, sondern einfach auch, es kann wirklich jeden treffen. Also man muss nicht Künstler sein und irgendwas schreiben und tun oder Theaterstücke machen, Musikstücke schreiben, sondern es kann einfach auch User in den sozialen Medien treffen, die einfach Artikel reposten, Kommentare hinterlassen, und da werden die Leute mittlerweile auch für 3, 4 Jahre weggesperrt. Das heißt, im Land selbst ist es wahnsinnig schwierig, noch künstlerischen Widerstand umzusetzen. Das wird tatsächlich meistens von außen betrieben. Man versucht eigentlich sowas wie normales, in Anführungsstrichen, Leben, kulturelles Leben aufrechtzuerhalten, was natürlich unter diesen Bedingungen einfach wahnsinnig schwierig ist, weil man, weil durch den KGB, durch die Silawiki, also die Sicherheitsstrukturen, werden diese Künstler natürlich auch alle gecheckt und kontrolliert und werden geschaut, ob man sie nicht doch wegsperren kann. Also im Land selbst passiert tatsächlich mittlerweile sehr, sehr wenig, auch wenn einige Leute zurückgeblieben sind natürlich, aber das meiste wird versucht natürlich vom Ausland jetzt zu machen.
Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie leben mittlerweile in Berlin oder auch in Warschau. Wie geht es denn den KünstlerInnen dort?
Das ist tatsächlich, also es ist erstmal gut, dass man ja rausgekommen ist und niemand von denen die wollten natürlich nicht ihr Land verlassen, also sie sind gezwungen und durch diese politischen Umstände eben ihr Land zu verlassen, weil sie eben keine Lust haben, in einem belarussischen Gefängnis zu enden. Und belarussisches Gefängnis ist nicht mit unseren in Deutschland zu vergleichen. Und die Leute sind natürlich jetzt, die Künstler sind nicht. Die müssen sich jetzt erstmal einrichten in dieser neuen Situation. Man muss ja Geld verdienen, also man für seine Wohnung, für sein Essen. Man muss gucken, dass man ein Visum bekommt, also dass man eine längere Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Das sind alles bürokratische Schritte. Und häufig ist es natürlich so, dass man da für Kunst braucht man eine gewisse innere Distanz. Und diese innere Distanz ist natürlich in so einer schwierigen Situation. Also einerseits diese Repression, also es sind ja auch viele Freunde, die dann verhaftet werden oder im Gefängnis sitzen. Und natürlich diese schwierige Situation, diese neue Lebenssituation, mit der umzugehen, die ist nicht gegeben und viele schreiben dann auch erstmal nicht, sondern kümmern sich dann tatsächlich um diese allweltlichen Dinge.
Ja, da gibt es ja zum Beispiel den Hashtag Free Idorat, die läuft zum Beispiel auf Social Media seit einigen Wochen. Das ist so eine Solidaritätskampagne zur Unterstützung der belarussischen Folkband. Was ist mit der Band genau passiert?
Also das war Idorat ist eine bekannte Fantasy-Folkband, also die so bei Mittelalter-Festivals beispielsweise auftritt und die auch in Deutschland ziemlich bekannt ist, also auch in Deutschland schon mehrfach aufgetreten ist. Und die sind letztes Jahr bei einem der großen Sonntagsmärsche mit ihrer Musik aufgetreten und sind deswegen jetzt im August, Ende August dieses Jahres verhaftet worden und jetzt auch dann im Dezember sind 5 Mitglieder der Band verurteilt worden, 3, glaube ich, zu 1,5 Jahren Arbeitslager und 2 zu 2 Jahren Arbeitslager. Und ja, auch daran sieht man also diesen langen Atem des Regimes. Also die Proteste waren ja schon über ein Jahr her und also verfolgt diese Teilnahme an den Protesten sehr, sehr konsequent. Und das ist eben auch ein Zeichen an die Kulturschaffenden, sich eben nicht gegen das Regime zu stellen, weil sonst passieren eben solche Dinge, dass man für mehrere Jahre im Gefängnis landet. Das ist ja auch, betrifft ja auch die anarchistische Subkultur beispielsweise, die im letzten, also vor 2 Wochen sind 5 Mitglieder. Die Anarchisten haben eine sehr starke Tradition in Belarus, wie überhaupt in Osteuropa. Und da sind tatsächlich Leute da haben zwischen 18 und 20 Jahren Gefängnis bekommen, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Dann abschließend noch die Frage, wie lautet Ihre Bilanz in 2021? Wahrscheinlich traurig.
Oh, sehr ernüchternd. Also ich wünschte mir, dieses Gespräch nicht führen zu müssen, auch wenn es wichtig ist tatsächlich. Zumindest würde ich ganz gerne über die positiven Impulse der belarussischen Kultur in den letzten Jahren sprechen. Aber es ist einfach sehr ernüchternd und es ist sehr bedrückend, was in Belarus passiert. Und es ist auch, also ich habe auch wenig Zuversicht, Hoffnung, dass sich das in den nächsten Monaten auch im neuen Jahr ändern wird. Tut mir leid, also es sieht einfach so. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch wahrnehmen, weil es eben gar nicht so weit ist. Von Berlin sind es 900 Kilometer bis Belarus. Und wie gesagt, mittlerweile sind auch in Berlin einige belarussische Künstler gelandet. Also positiv gesagt, man sollte dann auch mal hingehen, wenn es Ausstellungen gibt, wenn es Musik gibt oder Lesungen beispielsweise von Algirdas Bacharewicz, der in Berlin dann schon mal auftritt. Das ist einfach wichtig, denke ich.
Ja, sagt Ingo Peetz, Journalist und Osteuropa-Experte. Wir sprachen über die Kunst- und Kulturszene in Belarus. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das Interesse.
In unserer Game-Rubrik Vorgespielt machen wir zum Ende des Jahres einen kleinen Rückblick und zwar einen der besonderen Art. Denn bei einer Auswahl von Tausenden von Titeln jährlich schaffen es natürlich nicht alle ins Programm. Und darum haben wir unseren Experten Markus Richter gebeten, heute das sogenannte vergessene Spiel mitzubringen. Also, lieber Markus, um welches Spiel hast du dich gekümmert und warum hören wir erst jetzt davon?
Es handelt sich um Returnal, das dieses Jahr für die PlayStation 5, die dieses Jahr ganz neu auf den Markt gekommen ist, erschienen ist. Ein Launch-Titel also, und der ist aus 2 Gründen spannend. Erstens, weil es eben der Titel zur Veröffentlichung der Konsole war, ganz exklusiv, soll zeigen, was sie kann. Und zweitens, der kommt von einem Spielestudio, das heißt Housemarque, und die haben für die PS3 und PS4 ganz kleine Spiele jeweils zur Veröffentlichung gemacht. Und das ist jetzt ein großes, sogenanntes Vollpreisspiel. Das ist natürlich spannend, was sie daraus gemacht haben. Warum macht man das aber erst jetzt? Es gibt einen ganz einfachen Grund. Es gab kaum PlayStation 5s zu bekommen übers ganze Jahr und selbst jetzt musste ich diesen vergessenen Titel auf einem Leihgerät testen.
Alles klar, dann lass uns loslegen. Worum geht es in Returnal?
Eine Astronautin stürzt mit ihrem Raumschiff Helios auf dem Planeten ab und muss versuchen herauszufinden, wie sie jetzt wieder wegkommt und warum sie überhaupt abgestürzt ist.
Verlasse jetzt Helios. Unterwegs zur weißen Schattenübertragung.
Und dann muss sie sich auf so einem seltsamen Planeten irgendwie herumfinden. Der ist nicht nur voller riesiger Ruinen und es ist so ein ganz ewig dunkles und verriegelte Dschungelwelt. Und dann gibt es auch noch Spuren einer untergegangenen Alienrasse und es tragen sich sehr seltsame Dinge zu, die ein kleines bisschen an den Science-Fiction-Epos 2001 erinnern.
Mein Hausschlüssel. Wie kommt der hierher?
Mitten in dieser total surrealen Alienwelt stellt das Haus der Astronautin von der Erde ein surrealer und sehr stimmungsvoll inszenierter Moment. Und die Erforschung und Erlebnis dieser Welt ist aber dann natürlich nur die Kulisse für die grundlegende Spielmechanik. Man erforscht diese Welt quasi in Leveln, kleine abgeschlossene Arenen. Da tauchen organisch aussehende Horrormonster auf, die man erschießen und erschlagen muss. Weitere Erforschung hängt dann davon ab, dass man das große Bossmonster schafft. Die geben einem dann neues Equipment, um vormals unüberwindliche Stellen zu erkunden. Grafisch sehr opulent, sehr stimmiges Sounddesign und es zeigt eben als Titel für die Veröffentlichung der PS5, wie gut man diese Erschütterungen, das Rumbling des Controllers nutzen kann. Das vibrierte früher nur entweder stark oder gar nicht. Und jetzt gibt es ein sehr feines haptisches Feedback, was sogar die Seiten wechseln kann. Das trägt zur Immersion wirklich nochmal bei.
Das hört sich tatsächlich wie eine Hochglanzinszenierung an. Aber wird daraus auch wirklich ein Spiel, das dann langfristig Spaß macht?
Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie man fragt. Ich habe nämlich noch einen Hauptkniff des Spiels bis jetzt verschwiegen.
Ich habe einen toten Astra-Scout gefunden. Prüfe Identifikation am Helm. Das ist,
und deswegen erschreckt sie sich hier, man selbst. Und das passiert dann auch. Man stirbt irgendwann im Spiel, muss wieder von vorne anfangen. Nur manche Verbesserungen oder Dinge, die man gefunden hat, kann man in den neuen Durchlauf mitnehmen. Es ist also ein sogenanntes Roguelike. Die Spielwelt wird jedes Mal anders angeordnet. Die Anordnung der Level-Arenen verändert sich. Die Arenen selbst erkennt man wieder, aber das Layout ist halt anders. Man muss halt lernen, das zu lesen. Welcher Raum ist das jetzt? Kann ich den schon schaffen oder muss ich erstmal einen anderen machen? Das heißt, Returnal, also Zurückkehren, den Namen hat es zu Recht. Man kehrt immer wieder zurück, spielt viel dasselbe, die Geschichte rückt dadurch leider ein bisschen in den Hintergrund und wenn man daran Spaß hat, dann ist man dafür geschaffen, dann ist das Spiel gut, aber es ist halt eben nicht für jeden.
Also ich bin jetzt mit dir durch das Spiel gejagt. Geht das Konzept für dich letztendlich auf?
Für mich persönlich nicht, denn die Inszenierung einer erzählten Geschichte ist da. Und das Spiel tut so, als wäre es dafür da. Und dann ist der Schwierigkeitsgrad aber so hart, dass man immer am Anfang hängen bleibt. Und das finde ich eine ganz interessante Entscheidung. Die anderen Spiele von Hausmarkt waren reine Geschicklichkeitsspiele. Da ging es immer genau um dieses Immer-Wieder-Spielen. Und dieses Spielgefühl, das ist hier so ein bisschen übertragen. Man hat fast das Gefühl, die MacherInnen konnten sich nicht entscheiden zwischen den gelernten Spielprinzipien, die sie früher gemacht haben, und eine echte Geschichte zu erzählen. Und was ein großes Versäumnis daraus resultiert, ist, den Schwierigkeitsgrad anpassbar zu machen. Ich bin ja gar kein Einzelfall. Es gibt ganz viele Posts von Menschen, die auch nach einem Easy, nach einem Einfach-Modus fragen. Und das kann man natürlich machen, aber mal abgesehen davon, dass es aus Barrierefreiheitsgründen gar nicht zeitgemäß ist, gerade bei einem Launch-Titel in einem hart umkämpften Markt, finde ich das eine, sagen wir mal, spannende Entscheidung. Ich hätte bei so einem Spiel wirklich mit viel mehr Zugänglichkeit gerechnet. So bleibt als Fazit, das ist nur für Menschen, die auf eine harte Geschicklichkeitsherausforderung stehen. Für alle anderen wird es in der Inszenierung eine ganz herbe Enttäuschung, weil es kommt am Anfang so opulent daher wie ein großartiges Gericht. Aber dann bekommt man immer wieder nur die Vorspeise zu sehen.
Also, wenn Sie die Herausforderung lieben und vielleicht eine PlayStation 5 unter Ihrem Weihnachtsbaum lag, dann ist Returnal genau Ihr Spiel. Das sagt Markus Richter. Herzlichen Dank für die Informationen und vor allem auch einen guten Rutsch.
Sehr gern und ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Kulturrat appelliert mit Blick auf die Corona-Maßnahmen an die Politik, Kulturorte als Lernorte zu behandeln. Die Politik müsse eine Unterscheidung zwischen Kultur und Freizeit machen, forderte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Zimmermann im Deutschlandfunk Kultur.
Der Kulturbereich wird leider immer mit dem Freizeitbereich gleichgesetzt und dann werden auch die Verordnungen so gemacht. Aber eigentlich ist der Kulturbereich ja schon ein Lernort und gehört deswegen eigentlich in den Bildungsbereich und müsste ganz anders behandelt werden. Und wenn wir jetzt wieder vor diesen massiven Einschränkungen stehen, dann muss die Politik jetzt einfach einen Unterschied zwischen Freizeit und Kultur machen.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer wollen am 7. Januar mit dem Bundeskanzler über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie reden. Das alte Parlamentsgebäude in der australischen Hauptstadt Canberra ist bei einem Brand beschädigt worden. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie Flammen die Eingangstüren erfassten und eine dichte Rauchwolke über dem neoklassizistischen Bauwerk aufstieg. Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Vizepremierminister Joyce sagte, sollte das Feuer absichtlich gelegt worden sein, wäre das eine absolute Schande. Das Old Parliament House beherbergte von 1927 bis zur Eröffnung eines neuen Gebäudes vor gut 30 Jahren das australische Parlament. Heute ist darin das Museum der australischen Demokratie. Nach der erzwungenen Schließung der unabhängigen Nachrichtenwebsite Stand News in Hongkong haben die Behörden zwei Mitarbeiter offiziell beschuldigt. Dem Chefredakteur und seinem Vorgänger wird Verschwörung zur Veröffentlichung einer aufrührerischen Publikation vorgeworfen. International gibt es Protest. Eva Lambi-Schmidt.
Die USA dringen auf die sofortige Freilassung der Mitarbeiter des Medienunternehmens. US-Außenminister Antony Blinken forderte die Behörden in China und in Hongkong auf, die freien und unabhängigen Medien nicht länger zu verfolgen. Zunächst hatte Taiwan auf die Ereignisse in Hongkong reagiert. Der Inselstaat fordert von den internationalen Staaten und demokratischen Verbündeten, genau hinzuschauen und die Entwicklungen in Hongkong im Auge zu behalten. China droht immer wieder damit, den Inselstaat, wenn nicht mit friedlichen Mitteln, auch gewaltsam zu erobern.
Extremistische Hindu-Gruppen haben in Indien Christen und christliche Einrichtungen angegriffen. Das berichtet das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not. Die Attacken hätten sich an den Weihnachtstagen ereignet. Es kam zu Sachschäden, von Verletzten war nicht die Rede. Florian Ripka, Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, warnte davor, dass Indien für Christen und andere religiöse Minderheiten immer unsicherer werde. Laut dem Hilfswerk machen Christen rund 2,3% der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens aus. Erst am Montag war bekannt geworden, dass die indische Regierung ein Spendenverbot für die von Mutter Teresa gegründete Hilfsorganisation Missionaries of Charity verhängt hat. Der Frauenorden betreibt in ganz Indien Unterkünfte für Arme und Obdachlose.
Menschen, die nicht an Drachen glauben, werden häufig von ihnen gefressen, und zwar von innen. Zitat Ursula K. Le Guin, eine der wichtigsten Fantastikautorinnen aller Zeiten. Und damit sind wir auch schon im Thema, denn es geht um fantastische Literatur. Fantasy, Science Fiction oder Horror, das Genre ist im Film schon längst angekommen. Auf dem deutschen Buchmarkt wird Fantastik allerdings immer noch als Weltflucht abgetan. Das ändert sich so langsam. Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Schmeink sagt, die Fantastik ist ein wichtiger Ausdruck unserer komplexen Zeit jetzt im Gespräch. Fantastische Themen scheinen also momentan sowas wie eine Renaissance, eine Hochkonjunktur zu erleben. Woran liegt's?
Ja, ich würde sagen, das liegt daran, dass die Fantastik ein ziemlich ideales Mittel ist, um sich unserer Realität zu nähern. Und zwar in dem Sinne, als dass wir oftmals ja vor Welt stehen und die Welt uns irgendwie komplex vorkommt, wir nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, wir vielleicht unsicher sind oder Angst haben, gerade jetzt aktuell in der Pandemie. Wir haben alle so das Gefühl, in so einer Dystopie zu leben, so unverständlich ist die Welt für uns. Und Fantastik kann uns helfen, indem man verfremdet und einen, sagen wir mal, seitlichen Blick auf etwas nimmt, das man eigentlich sonst immer nur von vorne sieht, dann einen anderen Blick drauf zu kriegen.
Science Fiction, vor allem durch englischsprachige Produktion, gelingt ja schon ganz gut. Ansonsten, da Sie gerade Dystopie gesagt haben, habe ich zum Beispiel in der ZDF-Mediathek die deutsche Produktion Hyperland gesehen. Man muss aber doch sagen, es sieht eher mau aus, oder? Wie ist es um die Fantastik sowohl im TV als auch in der Literatur in Deutschland bestellt?
Tatsächlich ist es seit den 2000ern zu sehen, dass wir auch in Deutschland immer mehr Filmproduktionen haben. Es geht voran. Im Buchmarkt ist das ein bisschen problematischer, weil der natürlich insgesamt so ein bisschen kriselt. Da ist aber die Fantastik natürlich auch, hat auch da einen relativ hohen Stellenwert, aber das eigentlich schon immer, wenn man sich anguckt, dass so Klassiker wie Homer, Shakespeare, Swift, Gogol, also egal wodurch man durch die Literatur geht, immer wieder finden sich fantastische Elemente. Und das machen natürlich auch zeitgenössische AutorInnen. Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, alle haben Texte, in denen Fantastik eine Rolle spielt. nur, dass die dann immer wieder behaupten, das sei nicht Fantastik. Also in Deutschland passiert das auch. Sibylle Berg, Juli C., Christian Kracht, alles Leute, die fantastische Sachen schreiben, aber das Genre als solche nicht auf ihre Bücher bezogen sehen wollen, sondern Angst haben, da vielleicht den Status als Hochliteratur zu verlieren.
Mhm. Aber woran liegt's? Also was schreckt AutorInnen am Label der Fantastik ab?
Ja, das ist so ein bisschen so eine gemischte Box. Also zum einen ist es historisch begründet. So ab dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es da so eine Auseinandersetzung. Sir Walter Scott hat Fantastik so als kindliche Fantasie abgetan. Leute wie E.T.A. Hoffmann haben Fantasiestücke geschrieben, aber auch Märchen. Und Märchen waren halt eher dem Jugend oder Kind zugeordnet. Es gab so verschiedene Elemente, aber gerade dieses Argument, dass es Kinderkram sei, das ist so etwas, das hängt bis heute nach. Das deutsche Feuilleton greift das auch heute noch gerne mal auf mit der Unterscheidung zwischen ernster und unterhaltender Literatur. Und damit verbunden natürlich immer die Frage irgendwie, dass Fantastik einfach nur Eskapismus sei. Aber jede Form von Literatur ist eine Form von Weltflucht, weil ich gehe ja in die erzählte Welt hinein. Und dass Fantastik da besonders problematisch sei, weil die Welt eben nicht ein direktes Abbild unserer sei, das ist auch ein Trugschluss, denn fantastische Welten beziehen ihre Themen ja sehr wohl aus unserer Welt. Nur, dass halt eben die Verfremdung, von der ich schon gesprochen habe, etwas höher ist. Und dann kommt in Deutschland aber noch hinzu, dass wir den Buchmarkt sehr klischeehaft bearbeitet haben, indem wir quasi im Nachgang zu Peter Jackson alles eingekauft haben, was so einem bestimmten Muster entsprochen hat. Also der Herr der Ringe, gerade durch die Verfilmung, hat so ein bisschen die Völkerfantasy hervorgebracht und die prägt noch bis heute den deutschen Markt.
Völkerfantasy, was ist damit genau gemeint und was ist daran problematisch?
Also die Völkerfantasy basiert so ein bisschen auf dem Herrn der Ringe und nimmt daraus so Versatzstücke und baut da bestimmte Muster draus. Also die Questreise, magische Gegenstände, feudale Herrschaftssysteme und so ein Weltenbau mit fremden Völkern wie Elfen, Orks, Zwergen und so weiter. Da geht es halt meistens um den Konflikt zwischen diesen Völkern. Da werden Armeen aufeinander gehetzt. Es ist sehr konservativ im Denken. Also das Weltbild, was da transportiert wird, ist halt sehr klischeehaft. Es ist Krieg als Muster von Konfliktlösung, Machtstreben ist immer im Mittelpunkt. Und wenn man solche Muster erstmal etabliert hat und die LeserInnen sich daran gewöhnt haben, dann ist es halt auch so, dass die Verlage gerne Bücher einkaufen, die sich halt verkaufen lassen, also immer weiter diese Bücher produzieren. Und das ist ein Teufelskreis. Und das ist für Innovationen auf dem Markt halt sehr, sehr schwierig.
Aber Innovation ist das richtige Stichwort, denn Sie sagen ja auch, es tut sich was. Was passiert denn im Moment in der deutschen Fantastik?
Das ist so, dass da halt tatsächlich etwas aufgegriffen wird, was auch aus den USA kommt, nämlich halt tatsächlich neuen Stimmen mehr Raum zu geben. Also Newcomer, die bisher unterrepräsentiert waren. Black and People of Color, Indigenous-AutorInnen, Stimmen aus der LGBTQI-Szene. Im deutschen Markt ist es so, dass diese Elemente aus den USA aufgegriffen wurden, beziehungsweise deutsche AutorInnen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, lass mal was machen, wir ändern hier was. Insbesondere zwei AutorInnen, Judith C. Vogt und James Sullivan, die haben eine Art kleines Manifest geschrieben und eben dezidiert gefordert, eine progressive Fantastik zu schreiben und diese Elemente aus den USA eben auch mit aufzunehmen.
Und was ist konkret damit gemeint?
Progressive Fantastik meint hier, Traditionen und Muster aufzubrechen. Also sowohl inhaltlich als auch formell. Wenn die Fantastik über Themen redet, die in unserer Realität da sind und diese eben verfremdet, dann müssen aber diese Themen natürlich sich auch ändern, wenn sich Gesellschaft ändert. Und progressive Werke greifen da eben Elemente auf wie Diversität, eine bestimmte politische Haltung, ein kritisches Hinterfragen und eben nicht einfach immer wieder konservative Muster zu ergänzen. Auch formell wollen progressive Fantastikautorinnen einen anderen Umgang mit Sprache, eine andere Erzählposition, vielleicht einfach auch die Frage, wer redet in einem Roman? Also wer bekommt eine Stimme? Welche Perspektiven bekomme ich? Und welche Werte vermittle ich im Weltenbau? Beispielsweise nutzen Judith und Christian Vogt in ihren Romanen, sei es der postapokalyptische Wasteland oder das magisch-goldene Twenties irgendwie von Anarchie Deco, eine Sprache, die eine Vielzahl von Identitäten zulässt. Also genderneutral ist das hier auf jeden Fall, aber auch werden dann unterschiedliche Figuren aufgerufen, also in Sachen Gender, Sex, Ability, Race. Schwarze Figuren sind ebenso Teil dieser Welten wie Menschen mit Behinderung oder verschiedene selbstbestimmte Identitäten, ob nun non-binary oder pansexual.
Das ist auf jeden Fall spannend. Es gibt eine Entwicklung. Gibt es noch andere Beispiele?
Ja, als Teil der progressiven Fantastik gilt eben auch, dass marginalisierten Menschen Raum geboten wird, eben diese Erfahrung einzubringen. Und ganz viel auch gefördert wird, dass schwarze Menschen, People of Color, irgendwie ihre Rassismuserfahrungen zum Beispiel in Fantastik transportieren können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil die Fantastik dafür gut geeignet ist. Patricia Eckermanns Roman Elektrokrause zum Beispiel greift das auf, die Frage des allgegenwärtigen Rassismus hier in Deutschland. Und sie nimmt einen Roman, einen Geisterroman, und verarbeitet damit, wie wir als Deutsche unsere Nazi-Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, und lässt dann ihre schwarze Protagonistin in so einem kleinen rheinischen Dorf auf Altnazis und spukende Verwandtschaft treffen. Das ist Rassismus ganz real, aber eben auch metaphorisch im System. Und in Werken wie Nora Benskos Die Götter müssen sterben oder James Sullivans Das Erbe der Elfenmagierin geht es dann etwas klassischer um Mythologie. Aber auch hier wird deutlich, dass Repräsentation ganz diverser Identitäten eine total wichtige Rolle spielt. Also Bensko etwa nimmt eine klassische Antikenrezeption, nimmt dann aber die umgekehrte Situation ein, nämlich dass die Frauen die eigentlich wichtigeren Rollen spielen und queere Personen darin vorkommen, und lässt quasi so diesen typischen Einzelgänger-Heldenmythos raus und bricht damit irgendwie. Und Sullivan schreibt in der Fantasy gegen diesen ganzen Konservatismus an, also gegen Positionen wie feudale Kriegsherren, Armeen, Krieg als Mittel zur Macht und so weiter. Und dreht diese Welt und versucht eben eine Welt zu zeigen, die vom Wandel geprägt ist und mit Neuem konfrontiert wird. Und das macht dieses Genre halt so progressiv.
Das heißt abschließend, das Genre selbst, das wandelt sich einfach.
Ja, total. Also Fantastik ist ja in Deutschland in der Entwicklung drin und braucht da einfach irgendwie diesen internationalen Anstoß nicht mehr irgendwie, sondern kann sich tatsächlich selber da aufstellen. Dabei entwickeln wir eben auch wieder Genres, die wir vielleicht eine längere Zeit nicht benutzt haben. Also die Utopie, die eigentlich als Positives, Sie hatten vorhin Ursula Le Guin erwähnt, die hat in den 70er Jahren irgendwie viel diese Sachen geschrieben. Danach passiert dann nicht mehr viel. Aber jetzt aktuell hat die Autorin Therese Hannig im Februar einen neuen Roman, der jetzt rauskommt. Das Buch heißt Pantopia und möchte tatsächlich mit diesem Negativbild von Zukunft brechen und eben versuchen, eine positive Vision auszusetzen. Und wenn das nicht geradezu progressiv ist, dann weiß ich auch nicht.
Zumal Utopien ja auch immer ein Gegenentwurf zur bekannten Realität sind, also einem Oppositionsgeist entspringen. Und die fantastische Literatur oder vor allem auch die progressive Fantastik kann uns da sicherlich helfen. Ist ein wichtiger Ausdruck unserer komplexen Welt. Herzlichen Dank, Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Schmeink, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Fundstück.
Er war als Varieté-Künstler, Hypnotiseur und Hellseher unterwegs. Zunächst in Kaschemmen der Halbwelt, später auf großen Bühnen wie der Scala in Berlin. Seine Vorhersage des Reichstagsbrandes einen Tag im Voraus, die ihm vermutlich von einem befreundeten SA-Mann gesteckt worden war, markierte gleichzeitig sein Todesurteil. Knapp 3 Wochen später wurde Erik-Jan Hanussen von den Nazis ermordet. Ein Jahr zuvor, im Februar 1932, hatte Hanussen einen Blick auf die Zukunft der Welt getan. Es waren unruhige Zeiten und viele Menschen empfänglich für politische Prophezeiungen, die aus ihren Ängsten Kapital schlugen. Einer wie Hanussen wäre wohl auch heute wieder gut im Geschäft.
Für die Zukunft der Welt prophezei ich folgende Ereignisse. Das Jahr 1932 ist das Jahr, von dem spätere Geschlechter sagen werden, hier war erst der Weltkrieg zu Ende. Die kommende Zeit wird uns eine endgültige Lösung der Kriegsschuldenfrage bringen. Sie wird die Verhältnisse der Nationen zueinander wohl in dieser Frage klären, aber trotz aller Abrüstungsverhandlungen neue schwere Komplikationen, neuen Zwist und leider neue kriegerische Ereignisse bringen. Im Osten wird der Abschluss kriegerischer Ereignisse nur eine ganz kurze Unterbrechung neuer, gewaltsamer Auseinandersetzungen der Völker bringen. Trotzdem erlebt die Wirtschaft vieler Staaten einen Aufschwung nach jahrelanger Depression, wie das in Kriegszeiten immer der Fall ist. Amerika wird es wie immer verstehen, die Industrie und den Handel wieder anzukurbeln, die Arbeitslosigkeit einzudämmen und der leicht erschütterten Währung des Dollars die alte Stabilität zurückzugeben. Ganz besonders Russland wird ein Absatzgebiet sondergleichen will. Daran wird auch der Fünfjahresplan vorigen Jahres und der neue Plan Russlands nichts ändern. In Deutschland und Frankreich, ich nenne mit Absicht beide Länder nebeneinander, weil sie wirtschaftlich eine große Strecke miteinander gehen werden, kommt es zu einem starken Aufschwung des Handels. Es kommt aber vorerst auch zu außergewöhnlich starken Differenzen, die mit einem Kurswechsel in Deutschland zusammenhängen. Die Länder verschließen hermetisch die Grenzen. Die Weltabrüstung bleibt leider eine Utopie. Die Abkehr vom Gold setzt sich durch. Das an all dem Elend dieser Zeitläufe schuld gewesen.